passt das so? Oder soll ich eher so von oben, damit man meinen Kopf auch ganz sieht? Oder soll ich eher so auf Augenhöhe versuchen?
So, dass ich noch mit drauf.
Ja, ja, sowieso, aber ich so, so bist du ja
auch süß,
so.
Ja, auch süß, ja. Ja.
So, irgendwie?
So wie du es lange durchhältst.
Genau. Ich schau mal.
So ist cool. Ja, so ist ja, cool. Okay. Okay.
Richtig, Bad Boom Producer Vibes. Ich bin heute für mich 5 Jahre.
Hallo, liebe Brosi, wir sind... Oh Gott, mein Mikrofon, also nochmal. Also, warte mal. Hallo, liebe Brosi, du nimmst dir ganz kurz eine Minute Zeit hier bei uns. Wir sind jetzt beim Female Producer Collective. Wir müssen improvisieren, deswegen ist es alles nicht so ganz perfekt. Aber schön, dass ich kurz mit dir reden darf.
Ja, du schön, bist, dass ich mit dir reden darf.
Cool. Du bist eine der Alumni von Female Producer Collective. Erzähl mir ganz kurz, wie war es für dich und was war vielleicht so für dich jetzt, was sich im Nachhinein daraus entwickeln durfte?
Ja, also ich bin Alumni der Season 2. Ich war relativ am Anfang dabei und für mich, wie es so häufig in der Branche ist, es gibt irgendwie ganz viele Ausschreibungen und man probiert einfach mal, was sich richtig anfühlt und hofft dann, dass es irgendwie klappt. Und da hat es dann geklappt. Und für mich war das einfach ein Riesenanstoß. Ich bin selber also Songwriterin und Artist foremost und habe dann dadurch angefangen zu produzieren und irgendwie mal so eine Demo produziert und so ganz, ganz vorsichtig Leuten gezeigt. Und dann habe ich einfach mal probiert, mich zu bewerben und dann hat es geklappt. Und das war für mich in erster Linie eine Confidence zu sagen, ah, okay, das ist auch eine Route, die man gehen kann. Und offensichtlich bin ich nicht komplett unbrauchbar als Producerin. Und ja, in erster Linie war es echt so ein Confidence-Anstoß und ein Netzwerk, wo man einfach in einem inspirierenden Umfeld ist, einfach mit vielen anderen ProducerInnen. Das war ganz toll.
Was würdest du einer Musikerin sagen, die von sich glaubt, das kann ich gar nicht jemals können, das ist viel zu technisch und ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Was würdest du da sagen?
Ich würde sagen, das ist kompletter Quatsch. Ich find, jeder Anfang ist schwer. Ich habe mal so einen ganz tollen TED-Talk gesehen. Es gibt ja immer diese Aussage, wenn man was perfekt können will, dann muss man es 10.000 Stunden lang machen. Und der hatte so eine Gegenthese aufgestellt und er meinte, wenn man es okay können will, 20 Stunden. Und ich finde, das ist so eine gute Zahl, an der man sich festhalten kann, zu sagen, hey, ich probiere es aus, ich gebe mir jetzt mal 20 Stunden und dann schauen wir mal, wo wir sind. 20 Stunden ist nicht viel und gleichzeitig ist das aber ganz schön viel, wenn du drüber nachdenkst. Es sind schon ein paar Sessions. Just get started. Also ich glaube, wenn du einen Drive hast und eine Intuition und die führt dich wohin kreativ, dann musst du danach gehen und dann wird sich das einfach fügen, wenn man dranbleibt. Das ist einfach, dranbleiben ist das Allerschwerste, aber it's worth it.
Yes. Dankeschön, liebe Brosi. Du trittst jetzt auch gleich auf. Ja, viel Spaß dafür.
Ja, sehr gerne. Danke dir.
Ciao. Ah, mein Arm.
Sweet. Oh, jetzt hab ich
zu. Oh Gott. Und du müsstest so...
Na, was geht, Leute? Aber ich fand's süß.
Ja, danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Und genau. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle da seid. Wir feiern heute nämlich 5 Jahre FPC. Vom Team FPC Kompetenz. Und das ist für uns was ganz Besonderes. Falls jemand uns nicht kennt, wir sind ein Kollektiv und wir bestärken Frauen und Flinter-Personen darin, einer Karriere in der Musikproduktion nachzugehen, weil es einfach viel zu wenig professionelle MusikproduzentInnen da draußen gibt, die momentan in den Charts vertreten sind. Momentan sind es nämlich so um die 2-4% und das ist viel zu wenig. Das sehen wir, glaube ich, alle so. Und unser Kollektiv möchte das ändern und wir wollen damit unseren Teil für eine faire, diverse und chancengleiche Musiklandschaft beitragen und wollen den oft sehr männlich dominierten Netzwerken entgegenwirken.
Hallo, ich bin Christiane. Ich bin hier heute von der Initiative Musik, die gerade schon angesprochen wurde. Danke, Verena. Wir sind die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Popularmusik und Jazz in Deutschland. Und ich repräsentiere hier heute vor allen Dingen den Bereich der Strukturförderung und freue mich ganz besonders, dass ich heute zum 5-jährigen Jubiläum dabei sein darf. Danke Verena, danke Tim, danke Lukas, Johannes, Matteo, alle, die da irgendwie an den Hintergründen immer mitwirken. Ihr wart eines meiner ersten Projekte, was ich bei der Initiative Musik übernommen habe und ich freue mich, dass ich euch 5 Jahre lang bis hierhin begleiten durfte.
Hallo, liebe Verena.
Hallo.
Schön, dass ich hier da sein darf. Ich bin hier heute bei der Female Producer Collective Convention. Ihr feiert heute 5-Jähriges und wir sind schon seit 2 Jahren im Austausch. Und endlich hat es geklappt und ich möchte die Gelegenheit nutzen, zu fragen, genau welche Arbeit ihr anbietet, was wir heute feiern dürfen. Und deswegen erstmal ein eben Hallo an dich und auch stell dich gerne mal vor, was ist deine Rolle im Female Producer Collective?
Erstmal schön, dass du da bist, freuen wir uns sehr. Ich bin Verena, ich bin seit letztem Jahr Projektleiterin beim Female Producer Collective. Wir sind ein Team von 4 Personen und haben die schöne Aufgabe, ProducerInnen zu fördern, Netzwerke zu schaffen und dadurch unseren Beitrag zu einer faireren Musikbranche zu leisten.
Yes, also das eint uns schon mal, genau. Es ist ja immer noch so, dass nur 2, 3, manchmal 4% aller Musik von Frauen produziert wird. Deswegen, das eint so ein bisschen unsere Arbeit und das ist wunderschön. Unsere Teilnehmerinnen freuen sich auch voll, dass ich jetzt hier bin und mit euch spreche und habe auch ein paar Fragen mitgebracht. Und meine erste Frage wäre so, was ist so eine Voraussetzung, dass man überhaupt zum Female Producer Collective kommen kann? Muss man schon produzieren können? Wo stehen die meisten, die zu euch kommen?
Die meisten, die zu uns kommen, produzieren schon, aber das beinhaltet ganz unterschiedliche Standpunkte. Also das kann zum einen sein, dass sie selber Artists sind und vielleicht schon mal den einen oder anderen Song für sich selbst produziert haben oder aber auch, dass sie bereits im Geschäft sind und für andere Artists produzieren und dafür möglicherweise auch schon Geld bekommen. Also da kommen ganz viele unterschiedliche Sichtweisen zusammen und das macht es auch eigentlich so schön, weil dann kann jeder von jeder Person irgendwas mitnehmen und lernen. Genau, unsere einzige Voraussetzung, wenn ich jetzt mal gerade in unsere TeilnehmerInnen-Bedingungen gucke, ist, dass sie 2 Songs, die sie selber produziert haben, einreichen müssen. Wie lang die sind, ist egal. Ob die fertig sind, ist egal. Es muss nur einfach eine gewisse Basis da sein, dass sie mit DAWs umgehen können.
Super cool. Das heißt, genau, sehr schön. Das ist eine schöne Hürde, es ist eine faire Hürde. Es ist auch nicht so dieses, ja, ich habe diesen Traum, aber ich habe noch gar nichts dafür gemacht. Man hat es mal probiert. Und was ist das, was ihr ab dann eben anbieten könnt? Bewirbt man sich? Und wie geht es dann eventuell weiter?
Man bewirbt sich. Jetzt gerade hatten wir unsere 4. Season-Runde. Die ist jetzt quasi mit dem Event heute, wird sie verabschiedet. Und dann hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr eine neue Runde anbieten können. Und nach der Bewerbung folgt dann eine Auswahl. Also normalerweise, im Durchschnitt hatten wir so um die 130 Bewerbungen pro Runde und wählen daraus dann 15 TeilnehmerInnen aus. Die werden dann zu Wochenenden eingeladen. Wir haben immer 3 bis 4 Wochenenden, die entweder in Berlin oder zum Teil auch in Saarbrücken stattfinden. Und da werden dann erstmal 10 Workshops abgehalten, wo wir versuchen, ein möglichst breites Spektrum der Musikproduktion anzubieten mit Coaches, die teilweise sogar mal selber TeilnehmerInnen waren und teilweise schon ja, alte Hasen sind. Und das sind dann Workshops von Mixing, Mastering, Sound Design, Vocal Production, aber auch sowas wie kann ich mir selber einen USP schaffen, wie kann ich meine CI verbessern, was passiert eigentlich alles im Musikbusiness, das wird ja manchmal auch so ein bisschen ausgeklammert, zum Beispiel in den Studiengängen habe ich das Gefühl. Und damit wollen wir einfach in den 10 Workshops so ein Roundabout schaffen, mit dem man dann quasi schon mal eine Hürde geschafft hat. Und dann, weil das sind ja alles Gruppencoachings, haben sie im Nachgang die Chance, 10 Einzelcoachings zu machen, die sie sich selber dann auch einteilen können. Das muss jetzt nicht bei jedem Coach ein Einzelcoaching stattfinden, aber wenn man sich in einem Bereich nochmal vertiefen möchte, zum Beispiel, kann man das in dieser Phase tun. Und dann folgt eigentlich so die Vernetzungskollektivarbeit, die dann ja auch über die Season total hinausgeht. Also wir arbeiten teilweise immer noch mit ProducerInnen aus der ersten Season zusammen, die dann ja auch schon wirklich große Erfolge feiern können. Wir machen Songwriting-Camps, wir versuchen irgendwie Produktionen für die Personen ranzuschaffen, die möglicherweise mit der Branche zu vernetzen. Und so ist das dann ja, eine Arbeit, die irgendwie über diese Season hinausgeht und sich dann immer weiter fortführt.
Ich mache jetzt hier mal kurz einen Disclaimer rein, weil wir sind hier ja jetzt mittendrin und es ist auch ein bisschen Soundcheck gerade. Ich hoffe, dass, also falls ich das jetzt nicht in der Produktion geschafft habe, dass das jetzt perfekt klingt oder noch gut hörbar ist, dann entschuldige ich mich an der Stelle. Allerdings, ich glaube, der Content ist wichtiger, also das, was wir hier besprechen. Ich glaube, die Anne lief auf mich, ne? Die war ja, glaube ich, in der ersten Season.
Genau.
Eine der Anne. Und die war auch bei uns im Podcast. Die hat auch super ermutigende Sachen gesagt. Und die ist nämlich, glaube ich, heute auch da, die moderiert. Und das habe ich mich auch gefragt, weil der Kollektivgedanke ist ja auch ein Gedanke eben, dass man zusammenarbeitet. Also so Co-Kreation, was ja in der Branche schon stattfindet, aber halt leider natürlicherweise, verständlicherweise, also man kann es auch nicht immer vorwerfen, unter Männern bisher. Ne? Und das ist, glaube ich, dann ist das so ein bisschen auch so der Gedanke, dass das auch viel mehr unter Frauen stattfindet, dass man da auch nicht eine Einzelkämpferin ist in einer eh schon Landschaft, wo man so ein bisschen...
Auf jeden Fall. Also dieser Support-Gedanke ist, glaube ich, so wichtig an dieser Stelle, einfach zu sehen, was andere Flinter-Personen schon geleistet haben. Und dann sich zu denken, ey, das kann ich doch eigentlich auch. Nicht eigentlich, das kann ich auch. Also zum einen dieses Imposter-Syndrom, was man ja irgendwie ein bisschen in sich leider hat als Flinter-Person, um dem ein bisschen entgegenzuwirken und auch einfach neue Möglichkeiten zu schaffen. Also warum sollte man als Einzelperson in so eine Industrie reingehen, wo es doch eigentlich Platz für alle gibt. Es gibt verschiedene Genres. Manchmal muss man sich vielleicht auch eingestehen, eine andere Person kann das Spezifische besser als ich und ich kann dafür was anderes besser. Und das macht doch eigentlich ein Kollektiv total aus und ja, sorgt auch total für die Vielfältigkeit.
Voll. Wir sagen auch immer, bloß weil ich alles selber kann, heißt nicht, dass ich alles selber machen muss. Ne? Und es hat auch einen eigenen Wert, mit anderen sich auszutauschen. Im Sinne der Musik.
Auf jeden Fall, also, voll. Genau. Man muss ja auch, nur weil man jetzt professionelle Musikerin ist, heißt es ja auch nicht, dass man irgendwie ausgelernt hat. Man kann ja immer noch von anderen Leuten profitieren.
Genau.
Dementsprechend finde ich das super wichtig und sollte auch für Männer es geben. Sie sollen jetzt nicht exkludiert werden, das ist uns auch ganz wichtig. Zu betonen, weil wir wollen ja auch zeigen, wie es laufen kann, in einer Utopie, wo alle zusammenarbeiten und nicht explizit nur Flinter-Personen fördern. Im Sinne von zum Beispiel, wenn wir ein Songwriting-Camp machen, könnte man ja auch einfach sagen, es sollen dann nur Flinter-Artists dabei sein. Aber das spiegelt ja nicht die Realität wider.
Ja.
Deswegen ist uns da auch wichtig, dass wir das ein bisschen ausgleichen und auch Männern als Artist zum Beispiel zeigen können, dass sie auch mal mit einer Producerin zusammenarbeiten können.
Stimmt, ja. Ja, also auf uns kommen auch Menschen zu, auch Männer, die sich einfach angesprochen fühlen von einem geschützten Raum. Wo ich dann leider sagen muss, wir müssen da irgendwo eine Grenze ziehen und gleichzeitig kann ich den Gedanken verstehen, weil wenn jemand sich nicht so ganz affin fühlt für diesen ganz krassen Technik-Nerd-Zeugs, dass er eher auch von der Perspektive kommt, ich möchte eigentlich nur Musik machen so, ne, und möchte die produzieren können. Und das ist erstmal das, was mich ruft. Mhm. Und das also ist bei uns auch so eine Erfahrung. Und wir wünschen uns auch dieses Brückenbauen, also weil wir möchten auch keine Grenze ziehen. Aber wir wollen nur für einen gewissen Zeitraum einfach einen geschützten Raum erstmal bieten können, weil wir die Erfahrung machen, dass das sehr wertvoll ist, weil es eben... Ja, ich sage jetzt mal Frauen oder Flinter oder Frauensternchen, sehr viele Themen sind, die schon unsere Mütter, Urgroßmütter und so weiter mitbringen, ja, die dürfen halt auch erstmal adressiert werden. Ne? Also leider gibt es da ganz viele Zweifel, auf die wir immer wieder stoßen, die zum Teil noch gar nicht bewusst waren, die dann auftreten, während sie lernen und so weiter.
Genau. Voll.
Okay, was ist denn so, wenn ihr habt 15 pro Jahrgang, die Annelie haben wir schon aufgegriffen, da gerne die Verlinkung einfach das Interview anschauen. Was ist sonst so eure Erfahrung? Wie entwickelt sich so, sag ich mal, typischerweise? Oder du darfst auch gerne anonym vielleicht ein paar Beispiele oder auch nicht anonym nennen. Ja, wie entwickelt sich das? Also werden die mutiger, werden die mehr gebucht? Ich meine, ihr sagt ja, ihr bietet viele Chancen. Was kann sich daraus zum Beispiel entwickeln?
Also als konkretes Beispiel kann ich da zum Beispiel nennen, beim letzten Songwriting Camp, was wir mit Sony Music zusammen gemacht haben, haben unsere ProducerInnen mit Artists zusammengeschrieben und danach hat eine Artist mit unserer Producerin den Song fertig gemacht und veröffentlicht. Also sowas ist ja schon mal ein total schöner Meilenstein.
Mega.
Ansonsten ist es auf jeden Fall so, dass mal mindestens 60% hauptberuflich danach als ProducerIn arbeiten oder auch mutiger werden im Sinne von, hey, ich ziehe jetzt mal nach Berlin zum Beispiel und miete mir hier ein Studio. Also solche Schritte, um einfach zu zeigen, dass man mutiger wird und sich Dinge traut, um die Karriere anzukurbeln. Das merken wir auf jeden Fall sehr, sehr doll. Zum anderen, um jetzt auch konkrete Beispiele zu nennen, der Female Producer Prize, den gibt es ja seit einigen Jahren und der ist eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger bestückt mit unseren TeilnehmerInnen. Also ich glaube, das waren Aufmischen, Yuki und Devado, die jetzt in den letzten Jahren alle drei den Female Producer Prize gewonnen haben. Zum anderen, also ist es teilweise auch so, dass wir irgendwie total baff sind, was so geht. Also eine Produzentin, Evan, die war in Season 1 dabei und hat jetzt ein Placement auf dem Drake-Album. Also da geht auch international was. Mhm. Natürlich ist da, oder müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, inwiefern haben wir als Netzwerk, also wir haben ja jetzt nicht das Placement verschafft, das wäre schön, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen Schritt dazu beigetragen, dass sie sich gehört fühlt, dass sie das Gefühl hat, man kann das wirklich machen, man kann damit auch Geld verdienen und man kann damit sich langfristig was aufbauen. Und dann allein die Schritte zu wagen, um das dann umzusetzen, das ist schon sehr schön.
Ich glaube auch allein der Gedanke, sich das zuzutrauen, ich bewerbe mich mal darauf oder ich werfe mich mal mit in den Ring.
Voll.
Ne?
Das finde ich auch mal total krass. Es fällt uns auch immer super schwer, da Auswahl zu treffen, weil es wirklich Nuancen und dieses Jahr, also wir haben das Gefühl, jedes Jahr steigert sich auch die Qualität in den Bewerbungen total. Also es war wirklich, wirklich schwer dieses Jahr. Und das ist natürlich dann auch total schade. Man will ja das gerne allen geben und das wäre auch total geil, wenn sich alle kennenlernen würden. Man muss irgendwo eine Auswahl treffen, aber es hat nie irgendwas mit irgendjemandem persönlich zu tun, sondern es sind wirklich dann kleine Nuancen.
Ja, ja. Das ist wie im Song an sich auch. Da sind auch immer nur Nuancen, die aber ganz viel dann ausmachen. Ich frage mich jetzt noch, spielt es eine Rolle, mit welcher Software ich produziere?
Nee.
Spielt es eine Rolle, was für Equipment, ob ich da schon alles habe?
Nee.
Sehr gut, okay. Und wenn ihr dann diese Camps macht, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr da in einer speziellen Software oder kommt man so, wie man arbeitet? Oder
man kommt so, wie man arbeitet. Super. Und manche Coaches arbeiten natürlich mit einer speziellen Software, aber wir versuchen das schon auch ein bisschen die Waage zu halten, dass man jetzt nicht nur Leute bucht, die nur Ableton nutzen. Und eigentlich arbeitet man dann ja auch doch weniger praktisch natürlich in den Workshops als man vielleicht am Anfang denkt. Also es spielt gar keine Rolle, mit was für einer Software man arbeitet.
Cool. So, und ich bin ja jetzt, also man hat es ja wahrscheinlich im Podcast auch gehört, dass ich jetzt hier mittendrin bin in der Convention. Also es wird auch ein schönes Programm geben. Ich werde auch ein paar Filmchen aufnehmen oder auch mir Notizen machen und eben im Anschluss noch an die dieses Interview eben auch noch ein paar Gedanken teilen zu dem Event. Was erwartet uns heute?
Wir feiern heute 5-jähriges Bestehen in der Landesvertretung vom Saarland. Das kommt daher, da wir aus dem Saarland gegründet wurden und das Wirtschaftsministerium des Saarlandes uns netterweise sehr, sehr doll unterstützt. Und uns erwartet heute 3 Konzerte im Rahmen der Fête de la Musique, 2 davon aus unserem Kollektiv. Und eine Künstlerin, die lange in Frankreich gelebt hat, wodurch diese Saarland-Connection irgendwie schön erzählt wird.
Schön.
Und außerdem ein Panel-Talk zum Thema 5 Jahre FPC. Was hat sich auch einfach, also innerhalb der einzelnen Karrieren, aber auch generell in der Musikbranche verändert. Da sind 5 Jahre ja wirklich eine lange Zeit.
Toll, ja.
Und wir wollen in die Songs reinhören, die beim Songwriting Camp jetzt gestern und vorgestern mit Sony Music entstanden sind.
Oh, es war ganz frisch aus der ganz Küche frisch. Sozusagen. War hier gerade Songwriting Camp. Okay,
genau.
Das darf ich nicht teilen, aber das wird ja dann in der Zukunft zu hören sein. Das
genau.
ist völlig fein. Wir lieben das ja auch. Also wir ermutigen unsere Künstlerinnen auch dazu. Mhm. Ein Bewusstsein dafür zu bekommen, genau, mit wem teile ich was und das ist eben, das ist noch in der Küche und darf ja. geschützt sein.
Genau.
Sehr schön, ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich habe jetzt ein besseres Verständnis, was ihr macht und ich liebe, was ihr macht und ja, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Ciao. Okay.
Tschüss.
Hallo liebe Ines, ich habe jetzt hier mit der Ines, die von der aktuellen FPC-Season dabei ist, jemanden, der eben gerade ganz frisch erzählen kann, wie es sich so anfühlt, hier beim Female Producer Collective zu sein. Schön erstmal, dass du dir kurz die Zeit nimmst.
Sehr, sehr gerne.
Und du warst jetzt auch gestern, glaube ich, und vorgestern wart ihr hier auf einem Songwriting Camp in Berlin.
Genau.
Darf ich auch gleich noch reinhören? Das können wir leider nicht zeigen. aber meine erste Frage an dich ist erstmal, wie hat sich's für dich angefühlt, überhaupt erstmal die Bewerbung abzuschicken an die FPC?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es auch ein bisschen auf den letzten Drücker gemacht, aber da bin ich auch immer am produktivsten bei sowas, weil mir so Deadlines manchmal helfen. Es war auch ganz cool, weil ich habe mir gedacht, selbst wenn ich jetzt nicht genommen werde, habe ich an Projekten von mir weitergearbeitet und das hat mich voll inspiriert und motiviert und es ist auch was Neues entstanden, was es sonst nicht gegeben hätte. Genau, und natürlich war ich irgendwie nervös und man hat dann irgendwie so Erwartungen und denkt sich aber, ich will eigentlich keine haben, damit ich nicht enttäuscht werde und so. Es war auch tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich mich beworben habe. Aber es war auf jeden Fall der erste Moment, wo ich mich beworben habe, wo ich mich auch so gefühlt habe, dass es irgendwie funktionieren könnte. Tatsächlich, genau.
Wie cool. Und wie hat es sich dann angefühlt, eben auch ausgewählt zu werden?
Ja, im ersten Moment war ich ein bisschen überfordert, weil es sich mit einem anderen Songwriting-Camp tatsächlich überschnitten hat. Mhm. Und da musste ich erstmal ein paar Sachen organisieren, aber dann nach ein paar Tagen und als es alles geregelt war, habe ich mich richtig gefreut.
Mhm, wie schön. Und jetzt sind wir ja im Juni. Ich weiß nicht genau, wann es losging. Ich weiß nur, ihr habt ja auch so Workshops und so. Was hast du jetzt schon erlebt und wie hat sich das, also ja, wie war das für dich?
Also es hatte März gestartet. Wir hatten 3 Workshop-Wochenenden, 2 in Saarbrücken und 1 in Berlin. Und das waren dann quasi 10 Gruppenworkshops insgesamt, die zum Großteil quasi Musik als Thema auch hatten. Also viel Producing, aber auch zum Beispiel Songwriting hatten wir. Aber auch so Business-Themen und so weiter, was natürlich alles super wichtig ist und auch dazu gehört. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, Einzelcoachings zu haben. Es hat aber erst angefangen, also da hatte ich erst 1. Genau, und dann hatten wir jetzt eben noch die letzten beiden Tage Songwriting Camp. Genau.
Wie war das?
Cool. Also es war erstmal ein zweites so großes Camp. Und auch wieder eine neue Erfahrung irgendwie. Natürlich irgendwie in diesen fancy Sony Studios war auch cool irgendwie. Und es war vor allem auch schön, die Leute wiederzusehen, weil ja, irgendwie wurden dann doch die meisten irgendwo verstreut. Und ich wohne jetzt leider nicht in Berlin aktuell, so wie schon die meisten, die dabei sind. Aber genau, allein das war cool und die Erfahrung mitzunehmen und ich finde, es sind coole Songs rausgekommen.
Sehr schön, ich bin gespannt.
Ja.
Was würdest du einer Musikerin sagen, die von sich glaubt, ich kann das nicht, ich werde das nicht können, das ist zu kompliziert, da brauche ich mich gar nicht mit beschäftigen, mit Produktion?
Also ich kann verstehen, dass es am Anfang sehr viel wirkt, weil so war es für mich auch und ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, dass es Phasen geben wird, wo man sich irgendwie durchbeißen muss und wo man frustriert sein wird, aber ich finde, es lohnt sich in jedem Fall, wenn man da Bock drauf hat, weil wenn man mal so ein bisschen drin ist, dann macht es einfach so, also mir persönlich so krass viel Spaß zu produzieren und dann auch irgendwie so irgendwann dahin zu kommen, dass man seine Ideen dann umsetzen kann, ist einfach sehr cool. Ich muss ganz kurz.
Ja, ich hatte das vorhin auch. Ich kann auch übernehmen, schau mal.
Nee, ist gleich wieder. Geht gleich wieder. Alright, I'm trying.
Okay.
I'm workout. Genau, okay. Genau, aber ich finde, man soll sich auf jeden Fall nicht davon abschrecken lassen. Und ich gebe auch Workshops für AnfängerInnen. Und ich liebe das, Leute dazu zu inspirieren, sich Musikproduktion irgendwie, sich damit zu befassen und das zu lernen, weil es für mich halt irgendwie auch so eine krasse Erkenntnis war, dass es nicht nur so Musikinstrument spielen gibt, sondern, ich weiß nicht, für mich ist es irgendwie so eine kreative Bastelarbeit. Und das verbindet so so sich technisch irgendwie reinzunörden und dabei kreativ zu sein, was ich einfach richtig cool finde. Und ich finde, es ist auch viel so Zufall und viele einfach ja und nein, gefällt mir das und gefällt mir nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Person gibt, die, wenn sich ein bisschen durchbeißt, es nicht schafft.
Mhm. Ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön für deine Erfahrungen. Gerne. Und danke, dass du die Kamera gehalten hast.
Sehr gern.
Sehr schön. Cool. Danke dir. Ja, ohne Mist. Ich habe das vorhin schon gehabt.
Cool, dass ihr da seid und mit uns zusammen hier am Schwitzen seid. Oder mehr oder weniger. Mein Name ist Annelie und ich bin auch bekannt unter dem Produzentinnennamen Aufmischen. Ich habe tatsächlich im Jahr 2021, ist wirklich lange her, mich im Dezember beim FPC beworben, auf dem letzten Drücker. Da ist mir die Werbung auf Instagram reingeflattert und, oder es hat mir jemand weitergeleitet, ja, tatsächlich. Und dann ein paar Monate später habe ich mich auf den Weg gemacht, damals noch mit Conny, auch wundervolle Produzentin, und Savit, die wurde vorhin auch schon genannt, sind wir zusammen im Auto nach Saarbrücken gedüst und wussten noch nicht so genau, was uns erwartet. Aber als wir da ankamen oder schon im Auto, konnten wir auf jeden Fall so schön abnörden und hatten so viele Gemeinsamkeiten und hatten auch das Gefühl, wir kennen uns eigentlich schon ewig, weil wir einfach so viel ähnliche Sachen machen. Also das ist, glaube ich, auch so ein Gefühl, was ich primär im Female Producer Collective erlebt habe. Man muss dazu sagen, ich habe an der Pop-Akademie Producing studiert und in meinem Jahrgang waren nur Männer und die waren sehr, sehr inspirierende, tolle Produzenten. Aber als ich dann im FPC war, habe ich gemerkt, okay, es geht auch nochmal anders, nochmal ein anderes Gefühl und der Austausch ist anders. Und was ich besonders cool fand, war auch bei den Coachings, auch wenn ich in meinem Studium vieles gelernt hatte, konnte man irgendwie auch noch mal Fragen stellen, die, wo einem eigentlich jemand gesagt hätte, hey, das hättest du vor einem Jahr vielleicht schon lernen sollen. und ja, also es war irgendwann auch einfach Konsens bei uns, dass es keine dummen Fragen gibt, in Anführungsstrichen. Das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, und hier habe ich jetzt heute das Glück, mit vier wundervollen Produzentinnen zu sitzen und Musikerinnen zu sitzen. Und was auf jeden Fall auch ziemlich cool ist, dass wir ja meistens alleine in unserem Bedroom angefangen haben zu produzieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Was war das Zimmer, in dem ihr angefangen habt zu produzieren? War es ein Keller oder ein Proberaum oder ein Bedroom? WG-Zimmer, ja genau. Wie war es bei dir?
Bei mir auch mein Kinderzimmer bei meinen Eltern.
Und bei dir? Auch Kinderzimmer bei meinen Eltern. Richtig Bedroom-Producer-Vibes, ich lieb's. Und wenn man dann sich trifft als Kollektiv, ist es natürlich erstmal so, hä, krass, wir können jetzt darüber reden, was wir den ganzen Tag machen und nicht mehr alleine vor unserem Laptop, sondern wir können uns austauschen. Sag nochmal ganz kurz, in welcher Season ihr wart. Marlene war auf jeden Fall mit mir.
Ja, in der Season 1.
2022 war das.
Genau, 2022, ja.
Und ihr zwei?
Season 2.
Ab 22, oder?
Ja.
Genau, wir sind gemeinsam. Hier vertreten Season 2 und Season 1. Laura, frag ich dich mal als erstes. Gibt es eine Mischung aus, das war damals eine Mischung aus Einzelcoachings und Gruppencoachings, so wie es heute auch noch ist, ne? Beim FPC. Ist da dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, da, das werde ich nie vergessen, da habe ich viel gelernt?
Ja, ich hatte tatsächlich direkt beim allerersten Coaching, das in Saarbrücken war, so ein Aha-Moment. Ich weiß gar nicht mehr, wir waren nicht im Studio auf jeden Fall, mit mir und Matthias, sondern es war so ein externer Raum. Und es ging um bürokratische Themen eigentlich, um so Business, ProducerInnen, Verträge. Und es war super spannend, weil ehrlicherweise, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen der Person, die den Workshop gegeben haben, aber sie war eine total krasse Managerin. Sie hatte so richtig, sagt man, Haare auf den Zähnen, sagt man das so?
Das sagt man
auf der Zunge? Auf
der Zähnenzunge?
Ja, ihr wisst was, ich meine. Ja, um jetzt nicht irgendwas, ja, sie war auf jeden Fall, ich fand sie ultra, ultra cool und sie war super straight und hat einfach erzählt, was in so gängigen großen Producer-Verträgen stehen. Und für mich war das, hatte ich noch nie gesehen, hatte ich noch nie gehört. Und das ist einfach, finde ich,
so wichtig zu wissen, was seine Rechte sind, was so Industry Standards sind, was kann ich für Raten fragen, bei wem, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Major Label Artist frage, ist das zum Beispiel ein ganz, arbeite, ist das ein ganz anderes Game. Und wenn man dann so krasse Verträge vorgelegt bekommt, da überhaupt mal zu wissen, ach so, okay, wenn es jetzt 1 Million Streams gibt, dann könnte ich so einen Bonus vielleicht anfragen oder so. Das waren alles dann Themen, die sie aufgemacht hat und ich fand das super, super hilfreich, einfach zu wissen, wo die Reise perspektivisch hingehen kann und was überhaupt, womit da irgendwie gehandhabt wird, weil das lernst du ja wirklich nirgendwo.
Ja, sehr spannend. Also das heißt, man hält dann einfach vertraglich fest und man schaut dann, ne, wann die Streams eine bestimmte Zahl erreichen und kriegt dann einen bestimmten Prozentsatz oder
ja, musst du dir ausmachen. Aber grundsätzlich ja, also das ist halt ein Recht, aber das ist nicht untypisch, sowas auszuhandeln eben und super gut zu wissen. Macht ja voll Sinn.
Ja, mega praktisch. Also kriegt man auch nicht, ist auch wirklich Insider-Wissen, dass man von Leuten sehr nischig aus der Branche bekommt. Ja. Marlene, ist dir noch was in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, das nimmst du immer noch mit oder da denkst du immer noch dran?
Unser erstes Wochenende in Saarbrücken war das erste Mal, dass ich in einem richtigen professionellen Tonstudio war. Und es war für mich was ganz Besonderes, weil ich, wie wir gerade schon angesprochen haben, davor immer nur zu Hause meine Musik gemacht habe, mit dem, was ich so mir auftreiben konnte und was ich so hatte. Und da erinnere ich mich noch, dass ich auf jeden Fall ganz aufgeregt war und das was ganz Besonderes für mich war, da in die Halle von Tim Matteo und deinen Kollegen zu gehen. Und die hatten die Studios so schön und so professionell. Und das war für mich was ganz Tolles. Und tatsächlich, die Tage beim Camp hat mich auch jemand gefragt, was so mein Highlight-Workshop vielleicht auch war. Und da erinnere ich mich noch, ich hatte praktisch einen meiner Songs bereitgestellt als Probesong und den hatte Tim dann im Workshop so geremastert, glaube ich. Also es ging um Mastering und Mixing und da habe ich so gehört, was für Potenzial meine Songs hätten, wenn die professionell gemixt und gemastert sind. Und das hat mich dann auch voll inspiriert, nochmal selber das zu lernen und Audio Engineering zu lernen.
Mega cool. Ja, du hast ja dann auch noch eine Ausbildung oben drauf gesetzt. Magst du da noch kurz was dazu sagen?
Ja. Ich habe ein Audio-Engineer-Diplom noch im Nachgang gemacht und das hat mir total geholfen für meine Arbeit, die ich heute mache. Ich arbeite heute hauptsächlich als Session-Produzentin, mache auch Mixing und Mastering, also arbeite viel mit anderen Artists und ich habe da so einen Fernkurs gemacht bei Hofer College, heißt das. Die machen auch so Akustikmodule. Das hat für mich total gut gepasst, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr flexibel sein musste mit meinem Schedule. Und da konnte ich halt ganz eigenständig mich entscheiden, wann ich was mache. Habe dann Feedback zu meinen Mixes bekommen und das war für mich ganz cool. Und meine Kollegin, mit der ich auch heute auch noch sehr viel mache, Conny, von der du auch gerade schon kurz gesprochen hast. Sie hatte dieses Diplom auch gemacht und ich habe sie sehr bewundert für ihre Skills. Deswegen habe ich ihr das dann praktisch gleich getan.
Mega cool. Ja, das heißt, du bist jetzt heute Vollzeit-Produzentin.
Genau, also ich lebe vom Produzieren und vom Unterrichten. Also ich unterrichte auch Musikproduktion, vor allem in Ableton.
Ja. Nice, ja, da gibt es auch Workshops. Wie ist es bei dir, Maria? Was machst du heute? Artist-Projekt, Producing, Mixing, Mastering, was davon ist dein Schwerpunkt? Oder gibst du auch Unterricht?
Sehr schwierig zu sagen, es verändert sich viel. Mein Geld habe ich echt hauptsächlich verdient vom Live-Spielen als Musikerin für andere. Und schön sagen zu können, auch von eigener Musik. Ich habe mittlerweile 2 Bands und ein Solo-Projekt und dann immer wieder für andere auch produziert und arrangiert eigentlich viel. Ja, irgendwie so eine bunte Mischung aus allem. Da habe ich auch mal unterrichtet, aber jetzt tatsächlich seit ungefähr SBC, so 2023, dass ich wirklich vom Muckel leben kann. Das ist sehr schön.
Ja, sehr cool. Es gibt ja beim Female Producer Prize auch die Kategorie Self-Producing Artist, das heißt, dass da auch gesehen wurde, dass viele Flinter-Produzierende ihr Artprojekt auch einfach selber produzieren.
Wie ist bei dir da so die Gewichtung? Produzierst du auch viel für andere oder ist einfach dein Arztprojekt wirklich dein Hauptding? Oder möchtest du es auch genauso weitermachen? Wie denkst du darüber?
Immer eine Mischung. Also irgendwie, ich habe echt also viel zu tun mit Arztprojekten, weil es mittlerweile echt auch eben einige Projekte geworden sind. Und Solo-Projekt mache ich alles selber und in den Bands ist es immer so eine Mischung, mit denen je. Und dazwischen dann eben mit anderen. Und habt ihr irgendwie auch voll Bock drauf. Es ist halt echt ein bisschen Zeitthema geworden, dass einfach die Artist-Projekte sehr viel einnehmen, dass ich nicht so viel machen kann mit anderen. Aber es inspiriert dann immer voll, wenn man das macht und dann ja irgendwie auch mal so ganz andere Genre wieder angeht und so.
Ja. Ja, Laura, wie ist es bei dir, die Gewichtung? Oder du bist ja auch Songwriterin.
Ja, auch noch. Ja, es ist eine spannende Frage für mich, weil ich gerade total in einer Übergangsphase bin, weil ich gerade frisch nach Berlin gezogen bin. Und also eigentlich, ja, danke, oder? und eigentlich schon ein ganz gutes Netzwerk hier habe. Also ich bin jetzt nicht hergekommen und kannte niemanden. Aber ich merke trotzdem, in der neuen Stadt muss man doch echt mal ankommen irgendwie und schauen, wie findet man sich zurecht. Genau, mein Hauptfokus ist definitiv mein Artist-Projekt und ja, Songwriterin, Producerin ist vielleicht so 60-40 aufgeteilt, würde ich sagen. Oder 65-35 ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau, ich war Vocal Coach ganz lange. Jetzt mache ich das nur noch so privat und habe für mich so persönlich gemerkt, ich brauche einfach eine stabile Basis, um Kunst zu machen und um mich irgendwie frei zu fühlen. Deswegen habe ich jetzt einen Dayjob. Genau, einfach weil ich als Vocal Coach irgendwie auch nicht mehr so richtig weitergekommen bin und wie gesagt, einfach merke, so, um jetzt von einem Artist-Projekt leben zu können, braucht man, glaube ich, wirklich astronomische Zahlen inzwischen, dass man wirklich irgendwie eine stabile Basis hat und deswegen, ja, ist es auch gerade echt Übergangsphase, weil ich jetzt hierher gekommen bin und obviously einen Dayjob habe. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich hatte dieses Jahr meine erste Produktion mit einem Major-Label-Artist als Producerin. Das war ganz aufregend. Und deswegen bin ich natürlich auch hier, um irgendwie das mehr zu verfolgen. Und bin aber auch echt Fan von stabiler Freiheit sozusagen. Also, dass man einfach den Kopf frei hat und machen kann, flexibel Sessions planen kann.
Ja. Das heißt, du schaust ein bisschen, was sich ergibt oder wenn jetzt zum Beispiel bei dem größeren Artist da noch mehr Anfragen kommen, würdest du dann auch deinen Schwerpunkt verschieben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon so kleine Ziele vor Augen, aber ich finde, wenn sich Chancen ergeben, dann muss man immer so ein bisschen in sich reinhören, habe ich da Bock drauf? Und ich glaube, ich habe da eine ganz gute Intuition, da würde ich auf jeden Fall sagen, unbedingt. Also das wird mit dem Song dieses Jahr ist auch im Februar entstanden. Tatsächlich über ein Female Producer Collective Camp, da haben wir den Song geschrieben und da meinten sie, hey, ich bin voll cool, ich will fertig machen. Hast du Bock, ihn zu produzieren, fertig zu machen? Und dann, ja, freue ich mich über so eine Chance. Ich finde, das ist dann nochmal auch so ein Geschenk des Universums und so, in welche Richtung willst du gehen und dann suchst du dir einfach die Richtung aus. Genau, und so ist es einfach. Ich bin in Camps, ich bewirb mich immer voll flexibel als Artist, Songwriterin und Producerin. Und dann schauen wir, was wird.
Bei welchen Camps bewirbst du dich oder wie kommst du da so ran? Das interessiert auch immer sehr viele Leute, wenn man eigentlich zu Songwriting-Camps kommt. Wie kommt man da ran?
Ja, ich kann euch das Female Producer Collective ans Herz legen. Als erste Station. Ist eine gute Frage. Ist ja auch immer mal so. Viel Recherche auch, viel bei Verlagen recherchieren, einfach mal eine E-Mail hinschreiben, so, hey, ich habe gesehen, ihr macht das Camp, hier bin ich. Oder ESC finde ich auch ein super spannendes Thema für mich persönlich, da habe ich dann auch versucht, irgendwie die Scouts herzuhanden und einfach mal hinzuschreiben. Das ist natürlich auch immer super viel Glückssache. Aber was eine ganz, ganz tolle Adresse ist, ist die Verso. Ich weiß nicht, ob ihr die Verso kennt, das ist die Vereinigung für SongwriterInnen. Und die setzen sich für die Rechte von Songwritern an. Das ist eine Vertretung, ein Verein. Da kann man Mitglied werden und die sind super bemüht. Die machen immer wieder Camps, auch mit der GEMA zusammen, wenn die GEMA-Mitgliederversammlung ist oder sowas. Oder jetzt gab es so die Möglichkeit, dass man in Mallorca bei einem Camp dabei ist mit einem europäischen Netzwerk. Und die sind super beliebt auch, ja. Super nette Leute, super bemüht, wollte ich sagen, Dinge möglich zu machen. Und das sind so meine Adressen. ich bin natürlich auch immer großer Fan von Eigeninitiative. Also ich habe auch Bock, jetzt mittelfristig selbst mal ein Camp zu machen und einfach so Leute zusammenzubringen, finde ich toll. Ja, connecten, Studios auch anfragen. Bauteil 3 macht immer wieder Songwriting-Camps, da kann man vielleicht auch mal eine nette Mail schreiben und einfach fragen, ob man in den Topf geworfen werden kann.
Ich bin da tatsächlich auch großer Fan von, sich selber zu organisieren. Also wenn man versucht, also mich fragen auch immer Leute, wie kommt man in ein Songwriting-Camp rein? Und genau, meistens wurde da halt schon ausgesucht, wer mitfährt. Und man kann ja auch selber die Person sein, die aussucht, wer mit einem irgendwo hinfährt. Wie man das dann finanziert und wie man das dann genau macht, ist dann so ein bisschen die Frage. Muss man sich gut absprechen. Aber genau, bevor man die ganze Zeit gegen verschlossene Türen rennt und enttäuscht wird, ist, glaube ich, die Eigeninitiative wirklich der beste Weg, würde ich sagen. Ich bin tatsächlich auch auf ein paar Eurovision Song Contest Camps gewesen. Da gibt es viele, wo man auch einiges bezahlen muss. Und dann sind da auch Leute, die das nur einmal im Jahr machen. Gibt auch viele Leute, die machen es sehr, sehr oft. Aber man weiß nie so genau, was dann da passiert. Ich weiß nicht, ob es auch deine Erfahrung war.
Mit solchen Camps noch nicht, aber diese Camps, wo man dann wirklich irgendwie 1500 Euro Gebühr oder so zahlen muss, was ja noch gar nicht so viel ist, bin ich schon in Berührung gekommen. Aber ja, ich bin nicht ganz sicher, wie ich das finde. Ich verstehe das total und ich kritisiere das auch nicht. Da sind oft auch kleine Verlage, die sich irgendwie erstmal aufbauen und es macht total Sinn, dass die das dann nicht selber stemmen können. Also das ist jetzt auch nicht immer Gier oder so, ganz und gar nicht. Aber man muss halt einfach abwägen, also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Song rauskommt, wie wahrscheinlich ist es, dass der mir dieses Geld einspielt, das ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Das ist mir manchmal zu wenig niedrigschwellig.
Wenn man immer auch einfach davon ausgeht, dass man da ist, um zu connecten und vielleicht auch dann einfach mit einem anderen Projekt weitermacht und nicht gezwungenermaßen einen ESC-Hit landen muss, finde ich das aber eigentlich ganz gut, um so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und ja,
genau, das musst du halt einfach abwägen, so wäre es da. Was kann ich mitnehmen? Ich glaube, die Entscheidung kann euch keiner abnehmen. Müsst ihr selber entscheiden.
Ja, willst du auch noch was zu Songwriting
Camps? Ja, genau, weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob eine von euch das schon gesagt hat, aber Camps, wo man ja relativ niedrigschwellig auch reinkommen kann, werden von der GEMA auch organisiert öfter mal. Also die schicken an die Mitglieder öfter so Newsletter, wo dann auch Camps ausgeschrieben werden, wo man sich einfach bewerben kann. Und bei solchen war ich dann auch schon dabei.
Ja, voll gut. Und ansonsten zu der Arbeit in Camps. Wenn ihr in einem Songwriting-Camp gearbeitet habt, wie habt ihr es als anstrengend wahrgenommen? Oder was zum Beispiel konkret, in welchem Camp warst du, wo du sagen würdest, das war jetzt eine gute Erfahrung und so würdest du Leuten auch auf den Weg geben, dass sie sich so in einem Camp, dass sie so in einem Camp arbeiten oder einen guten Workflow haben mit ganz fremden Leuten? In einen Raum geworfen zu sein, mit dem man noch nicht gearbeitet hat, ist ja auch nicht immer leicht.
Also ich habe jetzt konkret ein Beispiel. Ich war vor kurzem am Matches Music Camp am Attersee und war extrem cool organisiert. Bin reingekommen in meinem Fall, weil ich sehr viel live spiele und eigentlich über das, dass ich immer mit verschiedenen Bands und Artists spiele, irgendwie gute Kontakte gefunden habe. Und ich war davor ziemlich aufgeregt, weil ich wusste, es gibt ganz unterschiedliche Artists und es sind komplett verschiedene Genres. Und ich bin schon eher so im Indie-Experimental-Pop oder halt auch viel Rap und Techno und so. Und dann hatte ich keine Ahnung, was auf mich zukommt und habe tatsächlich jeden Tag ein komplett anderes Genre bekommen und war erst so scheiße. aber ich habe mich vorbereitet. Ich habe tatsächlich einige Skizzen gemacht, wo ich dachte, okay, das könnte ungefähr für den Artist passen, das für den. Ich wusste auch schon ungefähr, wen ich bekomme. Und das hat sehr viel geholfen. Wir waren extrem produktiv. Wir haben jeden Tag 1 bis 2 Songs gemacht in 6 Stunden. Habe dann immer Nachtschichten jeden Tag reingelegt. Das muss man schon sagen, als Produzentin, die sind dann irgendwann alle schlafen gegangen. Wir nicht. Und es war sehr anstrengend, aber kennt ihr das, wenn man nachts vom Festival nach Hause kommt, man ist so ganz happy fertig. So habe ich mich gefühlt.
Ja, würdest du sagen, die Nachtschichten sind Pflicht? Oder warum gehst du nicht auch um 20 Uhr dann nach Hause, wenn alle anderen nach Hause gehen?
Es stimmt, es ist definitiv keine Pflicht. Aber du hast eine Session bis 18, 19 Uhr. Und da bis dorthin ist kreativer Output und am Ende der Woche werden alle Demos gezeigt, in unserem Fall war es so, oder du hast eigentlich am selben Abend hochgeladen. Und dann war jetzt mein Anspruch, das ist natürlich auch Selbstschuld irgendwo, ich will auch, dass es geil klingt. Und das heißt, Mixing-Arbeit und so, das ist alles mal aufräumen, passiert dann danach. Und ja, was, für mich sage ich jetzt mal, was wert.
Ja, fühle ich auch sehr. Auf jeden Fall dann, also manchmal hat man auch so Bock oder manchmal hat man aber auch ein bisschen Angst, dass man bei der Listening-Session vielleicht ein bisschen abstinkt. Und da, genau, also es ist auf jeden Fall normal, bei so einem Camp den Druck zu verspüren, dass man sich irgendwie natürlich auch beweisen will. Man hat irgendwie diesen einen Song vielleicht, um sich zu beweisen und auf der anderen Seite auch diese Leidenschaft, es einfach besonders gut zu machen. Und das hat ja auch meistens Spaß gemacht. Ja, wie würdest du sagen, ist da so die Gewichtung? Machst du es aus Spaß? Machst du es auch? Jedenfalls, ich würde sagen, wenn man in unserem Berufsfeld überleben will, muss man schon irgendwie in dem Sinne ein bisschen verrückt sein, das alles mitzumachen. Weil es ist nach außen gesehen in die Privatbranche ein komplett verrücktes Business, was wir da in Zeit reinstecken, wie viel Geld wir bekommen. Sind wir uns ehrlich, das ist so. Das ist just true. Also, ich glaube, wir müssen es einfach alle richtig geil finden und Spaß dabei haben. Das kann ich definitiv für mich sagen, sonst wäre ich ja nicht.
Ja, also ich habe tatsächlich letztens auch ziemlich bekannten Produzenten sagen hören, dass Producing eigentlich ist ein bisschen wie so Glücksspiel. Manchmal steckt man ganz viel rein, es kommt nichts raus. Manchmal steckt man wenig rein und es kommt ganz viel raus. Und man kann es manchmal nicht wissen. Und der meinte auch, dass seine Kollegen, die andere Jobs haben, ihn ein bisschen für crazy halten. Ja, natürlich, ich weiß nicht, wie risikobereit ihr so seid. Du wolltest noch was dazu sagen?
Ich muss die ganze Zeit nicken und zustimmen. Ihr habt alles gesagt. Ich nehme alles
zu. Oh Gott, ja. Marlene, wir waren auch zusammen auf einem Camp, wo wir morgens erst erfahren haben, mit welchen Artists wir arbeiten. Wie bist du damit umgegangen? Da konnte man sich ja gar nicht vorbereiten.
Ja, also es gibt ja solche und solche Camps. Manche sind im Voraus sehr gut organisiert, andere sind spontaner. Und ich glaube, mit der Zeit lernt man einfach flexibel zu sein mental. Also da gehört natürlich auch einfach Erfahrung dazu. Und ich denke, also ich hatte auf jeden Fall sehr stressige Camp-Session-Erfahrungen. Ich hatte aber auch sehr entspannte Erfahrungen. Und ich glaube, mit der Zeit weiß man dann, okay, whatever happens, wird schon okay. Für mich ist persönlich immer das Wichtigste, dass man mit den Personen, mit denen man eingeteilt ist, einfach eine gute Zeit hat, um ehrlich zu sein, weil persönlich funktioniert für mich dann der Workflow auch automatisch am besten. Es ist für mich wichtig, dass alle Personen irgendwie sich ausdrücken können, Teil von einem Projekt sein können, dass man nicht das Gefühl hat, jemand kann sich hier nicht oder muss sich hier zu krass zurücknehmen. Und wenn man dann langfristig zusammenarbeiten will, kann man sich ja nach dem Camp nochmal verabreden. Deswegen für mich ist es immer so eine Challenge auf jeden Fall und ich freue mich auf die Challenge, manchmal auch was Neues zu lernen. Ich finde auch manchmal in so Drucksituationen kann ich ganz besonders viel lernen, auch wenn natürlich das dann in dem Moment manchmal ein bisschen stressig ist, aber da kann ich irgendwie dann auch so eine Power aus mir rausholen, merke ich. Genau.
Ja, danke dir. Fühle ich sehr. Wir müssen natürlich auch über ein bisschen unangenehmeres Thema reden, nämlich über Finanzen, weil wir müssen ja auch alle irgendwie unsere Miete bezahlen. Und was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass von mir wird oft erwartet, du machst es ja gerne, du liebst es ja. Also ich habe wirklich eine wahnsinnige Leidenschaft dafür, aber trotzdem muss ich ja meine Miete zahlen. Und manchmal denke ich mir, ach, ist jetzt auch egal, ich mache das noch und ich mache es morgen auch noch und passt schon und, und so. Genau, also deswegen an euch die konkrete Frage, könnt ihr von der Musik leben und wie ist euer Lebensstandard, seid ihr mit dem Lebensstandard happy? Erstmal die erste Frage, kannst du von der Musik leben?
Ja, es ist ein Auf und Ab und ein Hustle. Ich hatte das mega Glück, irgendwie viel live spielen zu können für große Artists und deswegen kann ich überleben. In der Musikszene habe ich das Gefühl, heißt schon, wenn man überleben kann, ist es schon so geil, du hast es geschafft.
Wir sind hier sehr realistisch. Finde ich immer sehr gut. Du hast gesagt, du hast noch einen Dayjob.
Ja, ich überlege eigentlich ein gutes Wort dafür. Also, kannst du von der Musik leben? Ist ja auch immer so eine inflationäre Frage. Für manche zählt es dann ja nicht, wenn man dann aber unterrichtet. Weil dann lernt man ja. Also, weil dann ja, überleben auch ja. Aber wie gesagt, ich merke für mich so, gerade wenn man Artist-Projekt hat, man muss immer so viel investieren. Selbst wenn man eine Förderung bekommt, wie die Initiative Musik, danke, dass es euch gibt übrigens an der Stelle, muss dann trotzdem 60% selber irgendwie investieren können. Wo soll die herkommen? Also das ist ja dann oft das Einkommen, das man generiert. Und deswegen ist es für mich eher so ein Nachhaltigkeitsthema. Wie brenne ich mich nicht aus? Und deswegen ist es eher eine, und darum geht es jetzt gerade nicht, aber bei... Wenn man Vocal Coach oder so ist und bei Musikschulen ist leider auch das Ding, man ist eigentlich nicht fest eingestellt. Du bist oft Honorarkraft. Das heißt, wenn du krank bist, hast du ein Pech gehabt, musst halt vertreten oder kriegst halt kein Geld. Du hast natürlich die Flexibilität zu sagen, hey, ich bin jetzt 3 Wochen nicht da, aber dann hast du auch kein Geld auf dem Konto. Und davon wollte ich mich so ein bisschen trennen, dass ich einen Job mache, der ein bisschen weniger Passion hat als der Artist-Job. Dass das dann der Dayjob ist. Und deswegen ist es eher tatsächlich eine persönliche Entscheidung, dass ich für mich sage, ich kaufe mir so ein bisschen Freiraum und zahle mit meiner Zeit und meinen Skills.
Ich finde das gut, weil wie viele ist ja auch der Job sehr an die Identität gekoppelt, sage ich mal. Dass, wenn man natürlich sagt, ich bin Vollzeitmusikerin, dann kann man damit auch so ein bisschen prahlen. Und deswegen finde ich es umso mutiger, ja, wenn dann Leute sagen, nee, ich muss mich nicht komplett damit identifizieren, was ich als Job mache. Und es ist auch wirklich okay, ob man das jetzt für das ganze Leben oder für einen Zeitraum einfach mal einen Dayjob hat oder beziehungsweise ja, Lohnarbeit nebenbei noch macht.
Das ist ein spannendes Thema, darüber könnten wir es lange diskutieren, wahrscheinlich mit Identität und wer ist jetzt ein richtiger Musiker und keine Ahnung. Ja, ich glaube, jeder muss mutig genug sein, das für sich selbst entscheiden zu können und sich nicht irgendwie von irgendwelchen fremdgesteuerten Gedanken sein eigenes Leben falsch zu designen.
Ja, das entscheidet man auf jeden Fall selber. Wie ist es bei dir, Marlene? Du machst ja Mixing und Mastering. Kannst du davon leben?
Also ich lebe von Produktion und Unterrichten. Aber ja, ich denke, für mich passt das aktuell so. Weil, also ich denke halt, man muss sich bewusst für diesen freiberuflichen, selbstständigen Hustle entscheiden. Und ich entscheide mich aktuell da lieber für, als für ein Lohnverhältnis, weil ich merke, dass es mir damit besser geht und ich das auch viel besser kann. Ich bin auch an einem Punkt, wo das, was ich gelernt habe, wie ich mich spezialisiert habe die letzten Jahre, wo meine Erfahrungen liegen, sind meine besten Chancen, ehrlich gesagt, mir einfach meine eigenen Jobs zu organisieren. Damit geht es mir besser und damit verdiene ich mehr, als wenn ich in eine Anstellung gehe, weil genau, das ist halt das, was ich gelernt habe und was ich verfolge seit Jahren. Ich bin da aber gar nicht so, dass ich sagen würde, ich würde nie in eine Anstellung gehen wollen. Also mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal, solange es mir gut geht, ich gesund bin und Musik für mich, also begleitet mich ja schon mein ganzes Leben und ist meine Leidenschaft. Ich habe mich jetzt halt für diesen selbstständigen Weg entschieden. Aber egal, ob ich mal auch irgendwann wieder in einer Anstellung lande oder nicht, ich werde ja mein ganzes Leben lang Musik machen. Und ich finde auch, es gibt, müssen wir nicht drüber streiten, dass es wahnsinnig gute MusikerInnen gibt, die damit überhaupt kein Geld verdienen, die es nicht beruflich machen. Und genau, ich finde, das verdienen auch alles die gleiche Wertschätzung. Der einzige Unterschied ist halt wirklich so, willst du selbstständig sein? Hast du dafür die Skills? Kannst du das auch den Druck der Selbstständigkeit bringt, aushalten. Ist ja ein anderer Druck als bei einer Anstellung. Ich glaube, muss man sich für entscheiden, einfach bewusst so.
Ja, es gibt ja auch viele Jobs, wie zum Beispiel im Synchronbereich, Radio, Rundfunk, solche Sachen, die vielleicht auch nah an der Arbeit dran sind. Oder ja, zum Beispiel Mixing und Mastering. Würdest du jetzt empfehlen, dass, wenn jemand hauptsächlich am Komponieren, am Produzieren ist, Sessions macht, und sagt, da kommt noch nicht so viel Geld bei rum, dass die Person dann vielleicht auch noch eine Ausbildung für Mixing und Mastering macht? Oder würdest du sagen, dass wenn jemand sagt, okay, ich will einfach wirklich nur alles auf eine Karte setzen, nur komponieren, dass die Person das dann durchziehen kann?
Ich glaube, es kommt komplett auf die Person an. Zum Beispiel, ich weiß, ich bin über die Jahre echt resilienter geworden und vor ein paar Jahren hätte ich nicht mit dem Druck umgehen können, den ich heute habe.
da hätte ich das nicht gepackt. Genau deswegen war ich da auch damals, habe ich auch in der Gastro gejobbt und verschiedene Dinge gemacht. Heute kann ich damit besser umgehen. Ich glaube halt, wenn, ja, dass es halt sinnvoll ist, einfach seine persönliche Identität von seinem Beruf zu trennen, von seiner Kunst auch auf gewisse Weise zu trennen, weil, das habe ich kurz vergessen, ob ich damit hin wollte, was auch war deine Frage.
Ob du empfehlen würdest, noch so
ob ich das Master würde.
Obendrauf noch zu machen.
Ich glaube, wenn man thrived im Risiko und im Druck und so ist, ich gucke einfach, was der nächste Tag bringt und ich will aber nur Sessions machen und ich will nur komponieren und mir geht es damit gut, mach das. Wenn du dann aber jeden Abend heulst und Angst hast, dass du nächsten Monat deine Miete nicht zahlen kannst, dann würde ich sagen, tu alles, was du kannst, um dich abzusichern. Sei das irgendwie eine Ausbildung, um dir gewisse Dayjobs, zum Beispiel Tontechnik, zu besorgen oder sei das eine Anstellung. Hauptsache, es geht einem gut.
Ja, es gibt ja auch verschiedene Preismodelle, sage ich mal. Es gibt Leute, die setzen alles auf die GEMA-Karte, dass quasi, wenn der Song veröffentlicht wird, dass sie dann von den GEMA-Einnahmen leben können, sich auch bei SongwriterInnen sehr viel, dass das auch sehr gut funktioniert nach einiger Zeit. Und dann gibt es noch das Prinzip von der Session-Fee oder Picking-Fee für einen Tag und oder beziehungsweise so Paketpreise, da sind ja alle Leute sehr unterschiedlich und es ist auch wirklich relativ individuell. Ich glaube, es ist immer voll gut, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das gerne gestalten möchte, was gibt einem Sicherheit. Und wir haben zum Beispiel auch noch eine Kollegin im FPC, die, finde ich, macht es sehr, sehr strukturiert. Die sagt auch, sie macht, glaube ich, 2 Produktionen im Monat maximal und den Rest Mixing, Mastering, damit sie auch einfach ihre ganze kreative Energie in diese 2 Kompositionen stecken kann und beim Mixing und Mastering dann einfach sind natürlich ihre Ohren sehr gefordert, aber das bereitet ihr dann wohl einfach weniger Anstrengung, beziehungsweise, ja, finde ich das eine gute Aufteilung. Sie scheint auch genau zu wissen, wie viel sie sich zumuten kann. Also das fand ich auch sehr inspirierend, deswegen mega, mega der gute Austausch immer so untereinander, wie Leute das machen. Wolltest du noch was dazu sagen?
Nö, ich bin dazu. Alles gut.
Ja, die Sache ist ja, dass in der auch in der Musikindustrie gibt es ja einige Artists, die verdienen sehr, sehr viel und ProducerInnen auch, die verdienen sehr, sehr viel. Das ist, so, sag ich mal, die Spitze von sehr großen, sehr reichen Leuten. Und dann gibt es einen größeren mittleren Bereich und Leute, die so, ja, sag ich mal, über die Runden kommen oder versuchen, über die Runden zu kommen. Habt ihr eine Idee, wie es gelingen könnte, da Level Up zu kommen?
Eine faire Regelung für Streamingdienste und Abgaben. Punkt Nummer 1, also das Geld landet halt an der falschen Stelle. Es ist ja Geld da, es wird noch nicht so fair verteilt. Es ist so ein schwieriges Thema. Es gibt natürlich ultra viele Artists, es gibt ultra viel Kunst. Es ist auch irgendwie logisch, dass ich es nicht von einem Newcomer-Projekt leben kann, wenn ich damit 10.000 Streams im Monat generiere. Das ist ja auch nicht das Businessmodell. Also man muss natürlich auch selber schauen, was kann ich anbieten und spiele ich viel live und ist das meine Einkommensquelle? Echt ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich einfach. Weil zum Beispiel Session Fee, ja, ich hätte auch gerne Session Fee, wenn ich in einem Raum sitze, aber dann sitze ich halt in 90% der Räume nicht, weil keiner Geld für eine Session Fee hat.
Ja,
das und dann muss ich mir überlegen, okay, wo kommt das Geld dann her? Weil dann ist es eine Investition meiner Zeit, in Hoffnung, dass der Song rauskommt und das sich rentiert rückwirkend. Über alle Sessions, wo es nicht geklappt hat, vor allem auch. Das muss ich ja dann für alles rechnen.
Ja, das muss man immer so ein bisschen abwägen, ne? Auch wenn man große Preise verlangt, fallen halt viele Leute vielleicht weg, mit denen man gerne gearbeitet hätte. Aber andererseits mache ich auch die Erfahrung, wenn ich niedrige Preise anbiete, dass dann die Leute auch denken, ich bin schlechter als jemand, der hohe Preise anbietet. Deswegen muss ich da auch immer so ein bisschen abwägen und finde es auch ein sehr kompliziertes Thema.
Dann sind Leute auch fordernder. Das ist ja so ein Effekt, also nicht nur in der Musikbranche, so ein genereller Effekt. Je billiger du bist, desto mehr demanding sind deine Kundinnen dann.
Nee, ich mache auch ein bisschen andere Erfahrungen manchmal, weil wenn ein Tag zum Beispiel ein Tagessatz teuer ist, dass Leute dann versuchen, da mehr Songs reinzupressen, weil es ja so teuer ist. Also ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also genau, ich glaube, es ist einfach immer gut, da ganz transparent zu sein und zu sagen, was man auch selber eigentlich braucht. An Finanzierung
und was man dafür auch geben kann, weil irgendwann ist vielleicht auch einfach der Kopf durch am Ende von der Session. Und da die Grenze zu setzen und zu sagen, so, ich muss jetzt Pause machen für meine Ohren. Ja, auf jeden Fall alles schwierige Themen, über die wir noch lange reden können. Ich wollte euch noch fragen, habt ihr das Gefühl, wenn ihr mit Artists zusammenarbeitet, dass es einige gibt, die sagen, ich arbeite mit euch gerade, weil ihr eine Frau seid. Ich arbeite lieber mit euch. Ist das eine Erfahrung, die ihr schon gemacht habt? Oder möchtest du erzählen? Du hast genickt.
Ja, es passiert, aber eher ein neues Gefühl. Ich bin eher reingekommen in das ganze Musikthema. Es war genau umgekehrt. Ich war immer die Einzige. Nur unter Männern. Und Female Producer Collective war für mich zum Beispiel das allererste Mal, wo ich tatsächlich mit Frauen gearbeitet habe. Und jetzt in den letzten Jahr tatsächlich ist passiert, dass Leute mir dann geschrieben haben, genau aus dem Grund, hoffentlich nicht nur aus dem Grund, aber auch schon, dass es halt so, ich möchte jetzt mit einer fliegenden Person arbeiten, ich finde geil, was du machst, können wir arbeiten. Und das ist irgendwie schön, dass es mal umgekehrt ist. Ja.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Hast du das Gefühl, dass Artists dich extra anschreiben, weil du eine Frau bist oder weil sie mit einer Flinterperson zusammenarbeiten wollen?
Also nachdem ich jetzt nicht super viel mit anderen Menschen, also für andere Menschen produzieren, kann ich das nicht so ganz tief beantworten. Ich habe 100% das Gefühl, dass alle Camps, wo ich war, dass das schon so war, cool, viel mehr Producer drin, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist. Und dass die sich dann auch gerne mal mitschmücken. Aber ich finde das manchmal ein bisschen zweistelliges Schwert, auch gerade wenn es um Live geht, da gibt es irgendwie die Flinterstage und da wird man dann platziert, damit irgendwie die Festivals ihre Quote so halbwegs erfüllen. Und hier ist dann noch so die Stage so im Nebengarten, keine Ahnung. Und das finde ich dann, das hat für mich auch so einen frustrierenden Faktor, weil ich will ja gesehen werden, für was ich kann, also und gehört werden, was ich kann. Aber gleichzeitig ist das natürlich irgendwie auch eine nachvollziehbare Maßnahme und ich beobachte das voll gern, also gerade auch in der Live-Branche, dass Menschen Musikerinnen suchen und wirklich irgendwie die Bühne diversifizieren wollen. Das ist, glaube ich, dann einfach der Effekt davon, dass Leute das natürlich auch als Business Opportunity wahrnehmen, dass man sich irgendwie damit schmücken kann jetzt. Das ist.
Ja, Marlene, wie ist es bei dir? Hast du das Gefühl, du erlebst viel Konkurrenz oder Competition, also viel Wettbewerb in deinem
Flinter?
Sowohl unter Flinter als auch nicht.
Also jetzt mit KollegInnen meinst
du? Ja.
Also ich bin in einem Umfeld, wo Konkurrenz eigentlich kein Thema ist, beziehungsweise auch durch das FPC war ich, glaube ich, durchgehend in einem Umfeld und habe ich mir auch selber ein Umfeld weiter aufgebaut, was ultra supportive ist. Und die einzige Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, war, dass wir uns gegenseitig verstärken konnten. Also du und ich haben ein Studio zusammen, zum Beispiel.
Wir haben ein sehr schönes Studio.
Conny und ich haben eine Workshop-Reihe zusammen. So. Durcheinander haben wir mehr Jobs, würde ich mal sagen. Und das verstärkt sich auch potenziell nur noch mehr. Und ich glaube, ich kenne das Gefühl, dass man manchmal sich vielleicht ganz kurz bedroht fühlt in seiner Position durch eine andere Person, die vielleicht was Ähnliches macht wie man selber, dass man sich dann selber hinterfragt, ob ich denn genauso gut oder, ne? Aber das sind dann eher so flüchtige Gedanken, die dann auch wieder gehen, weil meine Community und ich, also ich glaube, wir beweisen es einfach immer wieder, dass der gegenseitige Support einfach das Wertvollste ist, was wir haben und dass uns einfach nur sehr viel Positives bringt. Es gibt ja so ein bisschen so ein veraltetes Bild, dass Frauen untereinander oder Flinterpersonen untereinander sehr konkurrierend sein können oder dass es nur eine geben kann. Und ja, das können wir, dem können wir auf jeden Fall widersprechen, würde ich sagen. Aber natürlich, manchmal hat man auch das Gefühl, dass es gibt nur einen Platz auf dem Festival oder diese typischen, bewerbt euch auf einen Newcomer-In-Slot. Sachen, wo einem dann suggeriert wird, okay, es gibt nur einen Platz und ich finde es halt richtig gut, dass wir im Female Producer Collective mehrere Leute sind, die alle, ne, also die meisten arbeiten dann alleine in ihrer Session oder vielleicht maximal zu zweit, aber dass man dann merkt, okay, wenn eine Person irgendwo einen Fuß reinkriegt, dann ist eigentlich die Tür auch für die anderen offen und das ist so ein Spirit.
Das habe ich auch so erlebt, ja.
Ja, das, was man meistens, also wo früher nicht so viel geredet wird.
Ja, absolut. Ich würde noch ergänzen, ich fand es für mich persönlich auch so in meiner Season super inspirierend, gerade weil alle relativ, also unterschiedliche Genres bedeckt haben oder einfach einen relativ eigenständigen Approach hatten zu produzieren und einfach ganz klar war, jede Produzentin bringt ihren eigenen USB mit und ihren eigenen Workflow und ich fand das gerade inspirierend, weil jeder was Eigenes zum Tisch mitbringt und das irgendwie dann gemeinsam zu so einem großen Ganzen wird und man gerade dann auch denkt, so, du bist zum Beispiel Synth-Expertin und dann weiß man irgendwie, die Maria kennt sich ja da super gut aus. Und das ergänzt sich halt dann gerade noch voll gut. Also ich habe es eher nicht umgekehrt auch dann erfahren, dass es dadurch inspirierend ist.
Ja, die Frage ist natürlich noch, wie sieht die Konkurrenz mit Männern aus? Ob ihr da Erfahrungen habt? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich hatte ein besonderes Erlebnis mit einer Künstlerin auf einem Camp. Da waren wir ein All-Female-Team und die hat dann irgendwie, als ich dabei war, den Song so ein bisschen für die Demo zu mastern, hat sie gesagt, mir fällt gerade auf, ich warte die ganze Zeit, dass ein Mann kommt und das noch mastert. Wo ist der Ingenieur? Wo ist der Ingenieur? Und es fällt mir selber auf und ich merke, wie dumm das ist. Also ich fand es super gut, dass sie es ausgesprochen hat in dem Moment. Und dann hat sie gesagt, ja, du kannst es ja auch. Man merkt ja, ich habe noch nie mit einer Frau gearbeitet, man merkt ja, du kannst es auch. Aber dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn ganz viele Leute zu mir ins Studio kommen und diese Vorurteile auch im Kopf haben und es nicht aussprechen oder vielleicht auch gar nicht reflektieren. Und seitdem versuche ich auch die Geschichte immer so den Leuten zu erzählen und zu sagen, hier, guck mal, wir haben das alle wahrscheinlich noch in uns drin. Ich habe eine lange Zeit auch gedacht, ich muss es immer nochmal von einem männlichen Producer mastern lassen, weil dann hat er nochmal so seinen letzten Schliff gegeben, hat er nochmal drüber geguckt, weil wenn ich das alleine release oder ich das alleine mastere, dann ist das vielleicht nicht ganz korrekt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hä, warum denke ich das? Ich weiß doch, wie ich will, dass das klingt. Ich muss es doch gar nicht nochmal absegnen lassen. Und das ist jetzt auch zum Glück ein paar Jahre her und seitdem master ich auch meine Sachen selber und merke, es ist okay, man kann das machen. Ich muss mich nicht blockieren lassen durch solche Gedanken. Deswegen ja, finde ich es immer super wichtig, das zu hinterfragen, ist da noch irgendwas, was blockiert mich da eigentlich und kann ich es nicht auch selber machen? Ja, wie ist es bei euch mit Konkurrenz mit Männern? Ist es anders oder seid ihr in einer ganz anderen Bubble unterwegs?
Persönlich ist es für mich wirklich teilweise eine andere Bubble, weil mich fragen auch manchmal so Leute, oder neulich hat mich auch eine Artist gefragt, so, ja, arbeitest du dann eigentlich mit vielen Männern? Und ich habe so gelacht, weil ich war so, nee, gar nicht. Also, dass ich mit einem Mann arbeite, ist tatsächlich relativ selten, einfach weil ich durch das FPC ein Linter-Umfeld habe, was ich sehr, sehr schätze und was sehr professionell ist und einen sehr hohen Standard hat. Und ich kriege auch durch die Bank weg tatsächlich ein Feedback eher, dass zum Beispiel wir Flinterpersonen manche Dinge auch besser können als Männer. Also ich kriege zum Beispiel sehr häufig gesagt so, oh Marlene, weißt du, ja, ich war ja mit dem und dem im Studio, aber der hat mir dann zum Beispiel nicht richtig zugehört oder der hat dann eher so mit seinem Kumpel geredet und die haben dann sowas gemacht, das hat mir aber gar nicht so gefallen. Oder ich habe denen was gesagt über den Beat, die haben das dann aber nicht geändert. Also was ich sehr viel höre, ist, dass auch viele Artists Erfahrungen mit männlichen Produzenten gemacht haben, die nicht sehr empathisch waren in der Art, wie sie gearbeitet haben. Ich glaube, dass das auch eine besondere Stärke ist von Flinter-Personen, die wir auch für uns nutzen können. Das können wir anscheinend ein bisschen besser, so Artists auch wirklich zuhören und das umsetzen, was die wirklich möchten, was sich dann authentisch für sie anfühlt. Das habe ich zumindest sehr viel als Feedback bekommen.
Ja, wie ist das bei dir?
Also ja, gehe ich erstens mal mit. Ich habe jetzt durch die Frage gerade die erschütternde Erkenntnis gehabt, dass jedes Mal, dass ich als Producerin in einem Raum war und für einen männlichen Artist geschrieben habe, der männliche Artist früher oder später zum Laptop gegangen ist und selber angefangen hat zu produzieren. Das ist noch nie mit Flinter-Artists passiert. Das ist eine extrem schwierige Situation. Das waren dann natürlich Artists, die sich dann sonst vielleicht auch selber produzieren und einen eigenen Workflow haben. Also ich kenne irgendwie, ich verstehe diesen Drive als Artist, dass man denkt, aber lass mich doch kurz irgendwie so jetzt das machen. Schwierig. Also ja, fand ich gerade sehr spannend, darüber nachzudenken, weil es schon für mich eine schwierige Situation war. Man wird dann schon irgendwie überrannt und man wird dann verunsichert und denkt sich, naja gut, du weißt jetzt, wie du deine Vocal Mix machst, dann schicke ich dir jetzt das Projekt und
da bin ich jetzt auch noch im Raum. Ja, fand ich schon irgendwie ganz schön schwierig. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die dann eben ihre eigenen Workflows hatten. Jetzt fange ich an, laut zu denken. Aber das wollte ich nur mitgeben als Anekdote, die mir gerade bewusst geworden ist. Und das ist mit FinterAct nicht passiert. Ich glaube, es würde auch anders laufen. Ich glaube, die würden halt, da würde erstmal ein Gespräch begonnen werden und irgendwie, also da würde nicht sich einfach an den Laptop gesetzt werden.
Ja, ich mache tatsächlich oft die Erfahrung auch live, dass mir dann jemand in die Technik reingreift und auch im Studio, dass jemand mir anfängt zu erklären, wie ein EQ funktioniert oder wie ein Kompressor funktioniert. Also ich hoffe, ich gebe dafür keine Vorlage. Auf jeden Fall habe ich vor ein paar Tagen auch bei einem Live-Auftritt die Erfahrung gemacht, dass jemand einfach in den DJ-Mixer reingegriffen hat, also ein Mann, und dann immer wieder reingegriffen hat. Da habe ich gefragt, hey, warum greifst du da rein? Was machst du da? Ja, also ich dachte, ich drehe das mal auf, weil manche Leute vergessen, das aufzudrehen. Und ich habe gesagt, ja, also bitte erst fragen. Dann haben meine Kolleginnen danach aufgelegt, dann hat er wieder reingegriffen und dann habe ich gesagt, guck mal, du kannst gerne helfen, du scheinst Bescheid zu wissen, das ist wirklich, wirklich toll, weil er war auch wirklich sehr, sehr, sehr stolz darauf, was er gemacht hat. Er war wirklich überzeugt, dass er ganz toll hilft. Und da wollte ich ihm jetzt auch nicht, sauer sein oder zu sauer sein, aber ich habe gemerkt, dass meine Kolleginnen einfach irritiert sind von der Hand, die da immer wieder reingeht. Und da habe ich zu ihm gesagt, guck mal, ich sage zu meinen Kolleginnen, wenn sie Hilfe brauchen, fragen sie dich. Und dann wissen sie, dass du Bescheid weißt. Aber bitte mach's nicht einfach von selber. Und er war so irritiert davon. Ich habe gesagt, du irritierst die, schau mal, das ist irritierend für die. Die kriegen das schon hin, Vertrau. Und die haben es wirklich wunderbar hingekriegt. Also er hat uns nicht wirklich geholfen und deswegen ist es, glaube ich, immer gut, Leuten zu sagen, wenn ich dich frage, freue ich mich total, wenn du mir hilfst, aber bitte hilf nicht einfach. Und ja, traut euch das den Leuten zu sagen, wenn ihr die Kraft dazu habt. Manchmal haben wir auch keine Kraft dazu, manche sind auch nicht in der Lage, die Kritik anzunehmen. Aber ja, so versuche ich das auf jeden Fall zu handeln in letzter Zeit. Ja, wir haben noch eine allerletzte kurze Frage. Und zwar die berühmte KI-Frage. da frage ich am besten dich. Nutzt du KI in irgendeiner Art und Weise in deiner Arbeit oder nutzen das andere Leute, mit denen du zusammenarbeitest?
Ich arbeite mit KI im Zusammenhang von Live-Mucke auschecken, Timestamp, Splitter. Und dann ist das manchmal ganz geil, weil dann kann ich genau meine Synths, meinen Bass raushören. Und so finde ich das super praktisch im künstlerischen Arbeiten. Nein, das finde ich ganz klar.
Im kompositorischen Künstler.
Ja, genau.
Genau.
Ja, wie ist es bei dir?
Stem-Splitter, ja. Das schon. Ich finde es, manchmal frage ich Claude, das ist meine Favorite, gerade, hey, ich brauche jetzt irgendwie hip-hoppige Crossover-Rock-Vocals, was könnte ich denn machen? Also, und dann macht er mir so, und dann sage ich, ich habe die und die Plugins, und dann schlägt er mir so eine Vocal-Chain vor. Wenn ich dann irgendwie gerade so, manchmal sucht man spezifischen Sound, und dann finde ich das immer einen ganz coolen Impuls, um mal damit auszuprobieren. Es bleibt nie dabei. Also, aber für solche Ansätze, gerade so für Mixing und Sounddesign, tatsächlich frage ich manchmal einfach, hey, was würdest du machen? So wie man sich früher halt ein Tutorial angeschaut hat, quasi. Das finde ich einen ganz guten Input dann. Aber Komposition, no thank you, brauche ich nicht.
Das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal ein Thema für ein eigenes Panel bezüglich KI. Da gibt es auch sehr viel von der GEMA. Da halte ich auch regelmäßig Workshops bei der GEMA online. Wenn ihr Lust habt, euch darüber zu informieren, da gibt es auf jeden Fall nicht eine undifferenzierte, direkte Meinung zu und ethische Fragen. Und nur so ganz kurz zusammengefasst würde ich, glaube ich, sagen, dass Suno und die ganzen Tools, die machen ja die Komposition eher von oben, der Song ist direkt fertig. Und wir benutzen aber ab und zu Tools, um die so ein bisschen in unsere Arbeit zu integrieren, aber eher in die technischen, mechanischen Sachen, würde ich so sagen. Aber ich würde sagen, dass to be continued, diese Thematik, aber ich wollte auf jeden Fall nur kurz abhören, wie es bei euch aussieht. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, schon zum Ende. Vielen, vielen Dank. Sehr spannend, was ihr zu erzählen habt, und ganz viel Erfolg für eure Karrierewege und weiter so.